Wir sind stehen geblieben vor Ostern mit der Versuchung von Jesus. Und ja, wir haben gehört von Dietwald, was auch der Unterschied sein mag zwischen einer Versuchung des Teufels und einer Prüfung von Gott. Wir haben gesehen, wie Jesus dem Angebot des Teufels widersteht, Macht von ihm entgegenzunehmen, die Macht, die Gott ihm gegeben hat, zu missbrauchen. Und am Ende sind es die Engel, im Prinzip Gott selber, die dafür sorgen, dass Jesus versorgt wird und das bekommt, was er braucht. Jesus widersteht diesem Angebot, widersteht der Versuchung und startet nun in seinen Dienst hinein. Und von der zeitlichen Abfolge her macht Matthäus jetzt in seiner Beschreibung einen größeren Sprung. Und wir wollen lesen aus Matthäus 4, die Verse 12 bis 22. Ihr könnt die Verse auch gerne an der Wand mitlesen. Da heißt es: Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und sagte: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Nun, ich denke, man kann diesen Text grob in zwei Abschnitte unterteilen. Das eine ist sozusagen der Umzug von Jesus von Nazareth nach Galiläa, nach Kapernaum. Und das andere ist die Berufung der ersten Jünger. Und so wollen auch wir heute Morgen genau diese zwei Abschnitte im Detail betrachten, uns anschauen, was wir heute Morgen aus dem mitnehmen können, was dort vor 2000 Jahren geschehen ist. Seitdem Johannes der Täufer angefangen hat, in der Wüste zu predigen und Jesus sich hat taufen lassen, gibt es eine Zeit, wo die beiden parallel miteinander wirken, eben bevor Johannes ins Gefängnis geworfen wird. Nun ist, das lesen wir hier, Johannes im Gefängnis und Jesus zieht weiter. Er zieht nach Galiläa, nach Kapernaum. Wir lesen hier in dem Text, dass Jesus jetzt wohnt in Kapernaum. Das heißt, er verlagert seinen Mittelpunkt seines Wirkens von einem Ort zum anderen. Und wenn man sich dieses Galiläa anschaut, das ist auch hier in diesen Versen, wurde auch von den Galiläern der Völker, von den Galiläern der Heiden geschrieben. Es war ein Gebiet, wo viele verschiedene Völker gelebt haben, was in den Zeiten vorher immer wieder erobert worden ist, wo sich verschiedene Gruppen niedergelassen haben: Assyrer, Babylonier, Ammoniter, Perser, die Römer, die es geprägt und beherrscht haben. Hier lebt zu weiten Teilen ein Mischvolk und kein rein jüdisches Volk in Anführungsstrichen. Die Heiden haben Einfluss mit ihrer Religion, mit ihrer Kultur. Sie prägen das Leben der Menschen und auch durch diese Zersplitterung, durch das, dass sie ja auch nicht so in der Art und Weise akzeptiert werden von den Menschen in Jerusalem, von denen, die reine Juden sind, die rein der Lehre Gottes folgen. Nicht zuletzt dadurch sind diese Menschen auch geplagt und leiden durch die Umstände, in denen sie leben. Wenn man sich die Karte einmal anschaut, dann sehen wir hier Jerusalem im Süden von Nazareth aus gesehen, Kapernaum im Norden, der Jordan, wo getauft worden ist. Und es kommt vielleicht die Frage auf, warum geht Jesus mit seinem Wirken oder zum Beginn seines Wirkens nicht nach Jerusalem, dort, wo das geistliche Zentrum ist? Wir sehen später, dass Paulus ganz bewusst bei seinen Missionsreisen sich die Städte aussucht, wo das geistliche und kulturelle Zentrum dieser Region liegt. Weil er weiß, wenn ich hier etwas bewirken kann, dann wird von dort die Kunde weitergehen, in die umliegenden Städte und Dörfer. Jesus aber zu Beginn seines Wirkens geht buchstäblich in die andere Richtung, wendet seinen Blick ab von Jerusalem und geht dorthin, ja, wo die Menschen, wie es unser Text sagt, in Finsternis leben. Dort, wo die Not am größten zu sein scheint. Und ich denke, wenn wir in unsere heutige Zeit hineinschauen, dann sehen wir da viele Parallelen, wenn wir überlegen, wo Gottes Wort am stärksten wächst, wo das, was verkündigt wird, auf fruchtbaren Boden fällt. Dann sind es nicht die Orte, denen es vermeintlich gut geht, wo Wohlstand herrscht. Dann ist es nicht der reiche globale Süden, sondern dann ist es der reiche globale Norden, sondern dann ist es der Süden, wo wir sagen, ja, dort sind die Entwicklungsländer zu Hause. Dort ist es, wo die Menschen Hunger leiden, wo die Not groß ist, wo Kriege herrschen, Naturkatastrophen wüten. Dort, wo die Menschen wenig zu haben scheinen, dort ist es der Ort, wo viele Menschen heute zum Glauben kommen. Und wenn früher die Missionare von Europa ausgesandt worden sind, überall in der Welt, so kommen heute diese Menschen zu uns, weil sie sagen, ihr seid das verlorene Volk, ihr seid die, die in der Finsternis umherwandelt. Und Gott hat uns aufs Herz gelegt, euch die frohe Botschaft zu verkünden. Im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel kann man lesen, dass Jesus aus Nazareth vertrieben wird. Dort, wo er lange Zeit gelebt hat, ist er nun nicht mehr willkommen. Und Jesus hält nicht an diesem Ort fest. Das ist auch etwas, was er seinen Jüngern später mit auf den Weg gibt, wo er sagt, wenn ihr nicht willkommen seid, wenn ihr abgelehnt werdet, dann zieht weiter. Und es ist schon erstaunlich, wenn man überlegt, wie viel Zeit und Geld auch heute noch in Mission investiert wird, in Länder und Regionen, die so viele Möglichkeiten und so viel Zugang zum Wort Gottes haben. Und auf der anderen Seite, wie wenig Ressourcen, wie wenig Geld, wie wenig Missionare heute wirken in Ländern, wo die Menschen noch nie von Jesus gehört haben, wo die Not so groß ist. Ja, ein Grund mag sein, weil es ein viel größeres Opfer ist, weil es viel herausfordernder ist, viel gefährlicher ist, in diesen Ländern zu wirken. Aber Jesus zeigt, dass das der Weg ist, den er geht, damit jene, die in der Finsternis wandeln, die Möglichkeit haben, Licht in ihrem Leben zu erfahren. In unserem Text heißt es, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Land Galiläa der Heiden, Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Land im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Ja, Matthäus zitiert hier aus Jesaja 8,23 und 9,1 aus dem Alten Testament. Jesus geht dahin, wo Finsternis herrscht. Jesus selber ist das Licht. Aber das heißt nicht, dass er sagt, ich will mit der Finsternis nichts zu tun haben. Er macht sich nicht gemein damit, aber er weiß, ich bin derjenige, der den Menschen Rettung bringen kann. Ich bin anders als sie, aber ich kann sie verändern, kann ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium bringen. Und so ist vielleicht auch an uns heute Morgen die Frage, wo wir so wandeln, wo wir uns hinführen lassen von Gott, mit wem wir uns umgeben. Ob wir sagen, mit diesen oder jenen Menschen, mit denen möchte ich lieber nichts zu tun haben, denn wie passt das zusammen? Ich bin doch Christ, ich folge Gott nach, ich habe ganz andere Werte, ganz andere Vorstellungen. Mit diesen oder jenen Menschen möchte ich mich nicht gemein machen. Zu diesen oder jenen Regionen, da halte ich mich lieber fern. Da gehe ich lieber nicht hin. Gehen wir überhaupt noch irgendwo hin? Oder gehen wir sonntags nur in den Gottesdienst? Das ist vielleicht eine Frage, die wir uns vorher überhaupt einmal stellen müssen. Jesus ist viel umhergezogen in den Jahren, wo er gewirkt hat, ist nicht stillgestanden, ist dahin gegangen, wo die Menschen gewesen sind. Die Menschen sind ihm auch nachgelaufen aufgrund dessen, was er getan hat. Aber er war ständig in Bewegung hin zu den Menschen, die ihn gebraucht haben. Jesus, das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Ein Licht, was Strahlkraft hat, was auch nicht verschluckt wird von der Finsternis. Etwas, was, glaube ich, durchaus relevant ist für uns heute. Denn da, wo Jesus vollkommen gewesen ist, da, wo Jesus jeder Versuchung widerstanden hat, da müssen wir uns natürlich schon fragen, wie steht es um unsere Beziehung? Denn überall dort, wo wir uns Dingen stellen, die Jesus widersprechen, da haben sie auch immer Macht und Einfluss auf uns. Und es ist immer die Gefahr, dass wir uns von dem vereinnahmen lassen. Und auch wenn wir vielleicht mit guter Absicht und mit lauterem Herzen und mit guten Gedanken irgendwo hingehen, dass wir uns auch immer bewusst sind, wer wir sind und was wir dort verkörpern sollen. Ich weiß noch, als ich gläubig geworden bin am Anfang, da gab es zu der gleichen Zeit, wo es einen Bibelkreis gegeben hat, gab es auch ein Volleyballangebot im Ort. Und zu dieser Zeit habe ich gewusst, das ist nicht dran, weil ich habe so wenig gewusst. Ich war überhaupt nicht bereit. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt da hineingehe, wenn ich viele Dinge mache mit anderen Menschen, dann besteht die Gefahr, dass ich wieder umkehre von diesem Weg, den ich gerade eingeschlagen habe. Das war damals. Heute würde ich sagen, habe ich viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen, bin ich gewachsen im Glauben und kann mich dem stellen. Werd nicht verschluckt von der Finsternis, sondern kann dann, wenn ich mir diesen Mut schenken lasse von Gott, auch Licht sein in der Finsternis. Jesus kommt als Licht auf diese Welt, kommt nach Galiläa vor 2000 Jahren, aber er kommt auch heute Morgen zu uns ganz persönlich, leuchtet hinein in unser Leben, in unsere Herzen, in unser Christsein, möchte, so wie er die finsteren Ecken des Landes erkundet, auch erkunden, was in unserem Leben noch verborgen ist, wo Dinge sind, wo das Licht Gottes noch nicht scheint, und möchte Veränderung dort hineinbringen. Wenn Jesus eintritt in dein Leben, dann muss das immer auch Veränderung bewirken. Denn vorher war etwas anders. Vorher hast du ein Leben geführt, das Jesus noch nicht kannte. Wenn du sagst, ich kenne Jesus, aber ich sitze immer noch im Dunkeln, dann kennst du Jesus nicht wirklich. Dann folgst du ihm nicht nach. Jesus möchte diese Schattenseiten in unserem Leben ausräumen, genauso wie er Licht und Freude und Frieden nach Galiläa bringen möchte. In der Finsternis sitzen, dann tun wir, was wir wollen. Aber wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach, dann tritt Veränderung in unserem Leben ein. Jesus kommt und spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und auf den ersten Blick kann man sagen, ja, Jesus sagt einfach nur nach, was Johannes vorher schon gepredigt hat. Und in der Tat, Jesus wiederholt hier, es ist ja eine Zusammenfassung, die Matthäus uns hier gibt, die Worte, die Johannes predigt. Er widerspricht nicht dem, er ist kein Konkurrent zu Johannes, aber die Zeit ist doch weiter vorangeschritten. Das Himmelreich, die Gottesherrschaft, ist jetzt ein Stück näher gekommen. Später wird Jesus einmal sagen in Lukas 17, 21, die Gottesherrschaft ist mitten unter euch. Jesus führt fort, was Johannes begonnen hat. Tut Buße, kehrt um, erkennt die Zeichen der Zeit, erkennt, wer ich bin und folgt mir nach. Jesus, das Licht der Welt, er scheut die Finsternis nicht. Er sieht auch uns heute mit unseren Gedanken, Ängsten, Sorgen, Sehnsüchten und auch Hoffnungen. Und Jesus ruft zur Umkehr auf. Er sagt, ich bin dir nahe, heute Morgen. Und es ist noch nicht zu spät. Welch eine Gnade, dass noch Gnadenzeit ist, dass Jesus seit 2000 Jahren ruft. Man mag sich oft fragen, ja, warum ist immer noch nichts passiert? Und ist das nicht ein Beweis dafür, dass das alles nur Blödsinn ist? Weil seit so vielen Jahrhunderten verkündet wird, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Aber was für eine Gnade ist es, dass es noch nicht geschehen ist? Dass heute noch Menschen die Möglichkeit haben, Ja zu sagen zu einem Leben mit Gott. Jesus sagt, ich bin dir heute nahe gekommen. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, um Menschen zu Gott zu führen. Und neben diesem großen Auftrag, alle Menschen zu Gott zu führen, hat er gleichzeitig auch jeden Einzelnen von uns im Blick. Und ich denke daran, wie Jesus umgeben von Menschenmassen einzieht und diesen Zachäus auf dem Baum sitzen sieht, der sich eigentlich vor ihm verbergen möchte, der irgendwo Interesse hat, aber diese direkte Begegnung mit Gott doch scheut. Aber Jesus sieht ihn. Jesus sieht, da ist jemand, der diesen letzten Schritt sich nicht traut zu gehen. Aber ich gehe hin, spreche ihn an, konfrontiere ihn und frage, ob heute der Tag ist, um von der Finsternis ins Licht zu treten. Jesus sieht die Kinder, die zu ihm kommen möchten, wo alle anderen sagen, du hast hier eigentlich keinen Platz. Aber Jesus lässt sie kommen. Jesus bemerkt die Berührung der blutflüssigen Frau im Gedränge der Menschen, wo er umgeben ist von so vielen, wo der Trubel groß ist. Aber Jesus hat die Ruhe zu begegnen, ganz gleich, wie die Umstände auch sein mögen. Und das sehen wir nun auch hier. Jesus geht in dieses Gebiet, um allen Menschen Licht zu bringen, aber er hat auch Blick für den Einzelnen. Und wir lesen Vers 18 bis 20. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Ich weiß nicht, was für ein Bild von dieser Szenerie ihr im Kopf habt. Vielleicht habt ihr das schon ganz oft gelesen, vielleicht jetzt auch neu. Aber ich muss gestehen, ich hatte lange dieses Bild vor Augen, dass Jesus vielleicht am Morgen da am See entlang schlendert und dann sieht er verschiedene Menschen und dann fallen ihm diese zwei in den Blick. Und er denkt sich, ach die nehme ich jetzt mit. Zwei zum Preis von einem, perfekt. Dann habe ich schon zwei für meine Truppe. Und die beiden hören diese Aufforderung und wie ferngesteuert und hypnotisiert, ohne eigenen Willen, lassen sie alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Die stellen auch gar keine Fragen. Ja? Wer bist du? Was willst du? Was machen wir als nächstes? Gehen einfach mit. So habe ich mir das lange vorgestellt. Aber ich denke, nicht zuletzt, wenn wir die Berichte der anderen Evangelien betrachten, dann dürfte es oder dann hat es vorher schon eine Beziehung gegeben zwischen den drei. Denn wenn wir im Johannesevangelium lesen, dann können wir im Johannes Kapitel 1 lesen, dass es Jünger gegeben hat, die Jesus angesprochen haben nach der Taufe. Und da gibt es zwei Jünger, die nach der Taufe zu Jesus kommen. Und einer der beiden ist Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und der bringt dann seinen Bruder zu Jesus. Johannes 1, die Verse 41 bis 42. Und da kann man lesen, und er, Andreas, führte ihn, Simon Petrus, zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Und die beiden gehen dann mit Jesus nach Kapernaum. Und ja, wir lesen dann auch noch von Jakobus und Johannes, den anderen beiden, denen Jesus begegnet. Und wenn man sich die Anfangsberichte der Evangelien durchliest, dann wird klar, schon vor der Berufung der Zwölf gab es Menschen, Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Die vorher schon seit dem ersten Auftreten von Jesus mit ihm unterwegs gewesen sind. Auch bei der Hochzeit zu Kanaan, die noch vor der Gefangennahme des Johannes liegt, lesen wir, dass Jesus auf dieser Hochzeit mit seinen Jüngern gewesen ist. Und auch später im Verlauf der Evangelien sehen wir immer wieder, dass Jesus in ganz verschiedenen Konstellationen unterwegs gewesen ist. Er ist nicht immer nur mit diesen Zwölfen unterwegs gewesen, sondern da war eine größere Gruppe von Menschen, die mit ihm unterwegs war. Und dann hat er sich mal zurückgezogen, dann war er nur mit den Zwölf alleine, wollte mit ihnen alleine sein, manchmal auch nur mit Dreien. Auch in Lukas 10 zum Beispiel lesen wir, dass Jesus dann 72 aussendet. An einem anderen Mal, da sendet er nur 12 aus, nur seine Jünger, dann wieder 72. Das heißt, es gab eine Gruppe in unterschiedlichen Größen, vielleicht auch mit einem unterschiedlichen Nahverhältnis, die Jesus gefolgt sind. Und so war es auch vorher schon hier. Petrus und Andreas, sie kannten Jesus. Sie haben schon von dem gehört. Es hat einen Grund gehabt auch, dass sie ihm gefolgt sind. Sie haben sich ansprechen lassen von der Botschaft des Jesus. Haben offensichtlich auch gewusst, dass es ja, vielleicht wichtiger ist, Jesus nachzufolgen, als bei Johannes zu bleiben. Denn sie verlassen Johannes und folgen Jesus nach. Sie hören, was er sagt, sie sehen die ersten Wunder, die er tut und sie sagen, ja, diesem Jesus, dem wollen wir nahe sein. Aber sie sind offensichtlich auch noch in ihrem alten Beruf beschäftigt, denn Jesus findet sie da beim Fischen. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, sie sind interessiert, sie sind auf dem Weg hin zu Jesus, aber dieses All-in, Nägel mit Köpfen, das haben sie noch nicht gemacht. Und vor diese Frage stellt Jesus die beiden jetzt hier heute Morgen. Er sagt, komm, folge mir nach. Er sagt, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, sich zu entscheiden, wie nah möchtest du bei mir sein? Möchtest du irgendwo am Rand mir folgen, aber trotzdem noch dein eigenes Leben leben? Oder möchtest du ganz nah bei mir sein, eng mit mir verbunden, sehen, was ich sehe, hören, was ich sage, tun, was ich tue? Wir lesen dann später auch noch von den anderen beiden, dass sie nicht nur ihre Netze zurücklassen, ihren Beruf aufgeben, sondern auch ihre Familie zurücklassen. Sie lesen dann, dass sie auch ihren Vater dort im Boot sitzen lassen und Jesus nachfolgen. Und vielleicht haben wir so diesen Eindruck, ja, wenn Jesus ruft, wer kann ihm da widerstehen? Wir lesen das an einzelnen Begegnungen, dass es kein Automatismus ist, und wir sehen es auch im Großen. Das bekannteste Beispiel vielleicht ist, oder das eindrücklichste ist das, wo der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, ja, ich habe schon so viel von Gott verstanden, so viele Dinge gut gemacht. Und er sagt, ja, was muss ich jetzt noch tun, um wirklich ganz nah bei dir zu sein? Und dann fordert Jesus ihn auf. Er sagt, folg mir nach, lass dein Geld zurück, gib es den Armen. Und dieser Mann, er kann es nicht. Wenn Jesus sagt, komm, folge mir nach, dann dreht er sich traurig um und geht. Und wir müssen sagen, auch dort, wo Jesus zu den Massen gepredigt hat, da sind es nicht alle, die diesem Ruf folgen. Wir lesen es in Streitgesprächen, die er dann führt, mit den verschiedenen Gruppierungen. Wir sehen es aber auch daran, dass es nicht die Massen sind, die um Jesus weinen, wenn er am Kreuz stirbt. Da sind viele, die irgendwo gehört haben, die die Botschaft von Jesus interessant finden, die sie ansprechend finden, aber die diesen letzten Schritt, Jesus nachzufolgen, scheuen. Und vielleicht kennen wir selber auch solche Menschen. Vielleicht sind wir selber so jemand. Jesus ruft auch heute noch, genauso wie damals. Und vielleicht hast du schon viel von Jesus gehört, weniger oder mehr. Und vielleicht sagst du, ja, eigentlich folge ich Jesus schon so ein Stück weit nach. Ich komme immer wieder hierher in den Gottesdienst. Ich merke, dass mir das gut tut, aber so ganz möchte ich nicht loslassen von dem, was mich vorher ausgemacht hat, was mein voriges Leben bestimmt hat. Jesus sagt, folge mir nach. Auch wenn das vielleicht etwas kosten kann. Jesus nachfolgen bedeutet immer auch Veränderung. Und vielleicht bist du vorher davor zurückgeschreckt. Aber Jesus sagt, heute mache ich dir wieder dieses Angebot, diese Entscheidung zu treffen. Und warte nicht auf den morgigen Tag. Jesus hat Aufforderungen erteilt an Menschen und sie haben gesagt, ich möchte noch dieses oder jenes regeln und klären. Dann ist Jesus weitergegangen. Das heißt nicht, dass diese Einladung nicht an einem anderen Tag Jesus dir wieder machen möchte. Aber wenn Jesus dich heute ruft, dann triff heute diese Entscheidung. Andere von uns sind vielleicht schon lange mit Jesus unterwegs, kennen ihn genau, vertrauen ihm, haben diese Entscheidung für ihn einmal getroffen, versuchen, dem nachzueifern, was sie von Jesus verstanden haben. Aber das sehen wir hier auch. Jesus begegnet der großen Masse der Menschen, aber er begegnet auch jedem Einzelnen persönlich. Und so wie er jedem Einzelnen persönlich begegnet, ruft er uns auch heraus mit einem persönlichen Auftrag, den er für die Menschen hat. Jesus sagt, und ich denke, das tut er immer wieder in unserem Leben, folge mir nach, mach ganze Sache, denn ich habe etwas Bestimmtes mit dir vor, einen bestimmten Auftrag für dich. Jesus sagt zu Petrus und Andreas, ich will euch zum Menschenfischern machen. Er sagt, ich habe einen bestimmten Auftrag für euch. Und vielleicht zwei Gedanken zu diesem Bild. Zum einen denke ich, ist das etwas, einen Auftrag, der seit dieser Zeit für uns alle gilt, ein universaler Auftrag. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch etwas, ein Bild, was heute missverstanden werden kann. Etwas, wo wir vielleicht auch in negativer Art und Weise mit konfrontiert werden. Etwas, was uns vorgeworfen wird, dass wir Menschenfänger sind. Rattenfänger. Dass wir ein schönes Lied spielen, dass wir einen leckeren Köder haben und Menschen dort dann anbeißen und gar nicht wüssten, wie ihnen geschieht und wir sie dann an der Angel haben und nicht mehr loslassen. Ja. Dass wir sie dann ausnehmen. Dass wir sie vereinnahmen, ihnen das Geld aus der Tasche ziehen, sie aus ihrem Umfeld herausholen und negativ beeinflussen. Das ist nicht das, wozu Jesus hier aufruft. Das ist nicht das, was Jesus hier meint. Er greift dieses Bild auf, wo sie gerade stehen. Er sagt, du setzt dich jetzt ein, du tust jetzt etwas, du bist beschäftigt mit Dingen, ich kann das umkehren. Deine Zeit und deine Energie, vielleicht auch dein Talent, deine Fähigkeiten fürs Reich Gottes gebrauchen. Jetzt tust du Fische fischen, aber mit mir kannst du Menschen gewinnen. Gewinnen für das Reich Gottes. Kannst ihnen Freiheit schenken. Freiheit für ein Leben mit Gott. Und ich möchte dich heute Morgen auch fragen, wenn du dir das letzte Mal Zeit genommen hast, zu hören, welchen persönlichen Auftrag Gott für dich hat. Ich glaube, wir sind schnell dabei, Gott unseren Fünfjahresplan vorzulegen und ihn von ihm buchstäblich absegnen zu lassen. Ihn davon zu überzeugen, dass meine Gedanken doch wunderbar in Gottes Plan passen. Aber ja, wo hat Gott eine Stimme in deinem Kopf, um zu sprechen? Wo hat Gott eine Stunde in deinem Terminkalender, um zu dir zu reden? Um ja, selber auch hineinzusprechen in dein Leben. Jesus ruft. Er ruft dich, ihm nachzufolgen. Er ruft dich, ihm zu dienen. Im Allgemeinen Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen, ins Licht zu führen, Hoffnung zu geben, das Evangelium zu verkünden. Aber er hat auch einen ganz persönlichen Plan für dein Leben. Später wird dieser Petrus, der hier gerufen wird, der durch so viele Höhen und Tiefen auch mit Jesus gegangen ist, später wird er aussagen, und mit diesem Wort möchte ich schließen: Herr, wohin sollen wir gehen? Denn du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.